Ich freue mich, dass wir alle zusammengekommen sind. Das ist unser Podcast. Ich weiß gar nicht, welche Folge wir haben, aber das ist total egal. Unser Podcast heißt Kaweeb. Das steht für Kultur, Anime, Webkultur, Weeb sein, Games, Anime, Manga. Ich weiß nicht, ob ich mich wiederhole. Ja, wir sitzen hier gerade zu dritt im Kuze. Was ist ein Live-Podcast? Das heißt, man kann im Hintergrund jetzt für die, die es später hören, vielleicht mal ein paar Geräusche wahrnehmen. Ja, hier ist eine riesige Crowd vor uns. Es sind wirklich Massen angekommen, nur um uns zuzuhören. Heute soll es um ein ganz bestimmtes Thema gehen, und zwar Anime und Manga im geopolitischen Kontext. Und auch als Softpower Japans. Ich bin Lina, ich freue mich, hier zu sitzen. Und neben mir sitzen zwei wunderbare Menschen, die können sich ja auch mal vorstellen.
Ja, dann fange ich gerne an. Also ich bin Pascal, bin auch schon bei den Podcasts dabei und freue mich auch das erste Mal hier live vor Publikum und auch dieses Thema, die Intersektion zwischen irgendwie diese ganze ja, Otaku-Kultur mit Politik und wo die vielleicht auch politisiert ist und wo ja, auch diese ganze kritische Reflexion hinsichtlich von japanischem Nationalismus, auch in dieser ganzen Subkultur, das ist so wichtig, darüber zu reden. Und ich freue mich einfach, ja, heute auch mal vor Publikum im Podcast hier zu sein und würde weiterleiten zu der dritten Person in der Runde, Max. Stell
Ja,
dich auch gerne
ich
mal
bin
vor.
Max, ja, non-binary und ja, ich bin das erste Mal dabei, gerade weil ich halt auch mich sehr mit der Szene hier in der Umgebung auskenne. Bin auch bei der MAX, also das ist eine Anime-Manga-Convention in Berlin, da bin ich auch mit drin. Ja, ansonsten, ich freue mich auch auf das Thema. Politik ist ein schönes Thema und es gibt ja das Sprichwort, alles ist Politik und selbst wenn etwas nicht politisch ist, ist es automatisch politisch. Und ja.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz uns näher vorstellen, und zwar wer wir so sind, was wir machen. Ich mache unter anderem die Bunte Manga-Bibliothek hier im Kuzehof schon seit dem Frühjahr. Und da kann man also Manga sich ausleihen, lesen. Die sind auch etwas politischer, Themenschwerpunkt LGBTQ, Menschen mit Behinderung. Genau, also gerne mal vorbeikommen. Hat gerade zurzeit großen Anlauf und ich freue mich. Und, ah ja, ich studiere gerade Bibliothekswissenschaften an der FH.
Ja, also ich sage dann hier immer so gerne, ich bin Pascal und ich bin auch dabei. Also ja, also ganz grundsätzlich habe ich damals vor einiger Zeit auch eine Hochschulgruppe an der Uni Potsdam zu ja, dieser ganzen Subkultur gegründet und ja, bin dann hier irgendwie reingerutscht und finde es auch mega, dass es hier im Kuze, wo wir ja auch gerade live sind, diese coole ja, Manga-Bib gibt und was ja auch wirklich einmalig ist, wenn man das mal vergleicht. So normalerweise ist ja leider Gottes diese ganze Manga-Anime-Szene doch sehr wenig politisiert und genau dieses Thema anzugehen, zu sagen, so hey, es geht hier auch ja um so viele wichtige Themen, Queerness, wie kann man ja die ganzen großen Probleme hinsichtlich Ableismus ja auch angehen und dass es da so auch richtig, richtig coole Mangas gibt. Das wird hier vorgestellt und ist so schön und ja, deshalb würde ich auch einfach mal weitergehen zu Max, weil du kannst noch ein bisschen mehr über dich erzählen als ich.
Ja, also ich bin nicht nur bei der MAX, sondern halt auch mit bei der Vereinsgründung der Otaku Allianz Brandenburg e.V. beteiligt gewesen und bin seitdem auch der Vorsitzende, wobei halt alle Vorstandsmitglieder gleichberechtigt sind und der Vorsitzendenposten einfach nur eine rechtliche Sache ist, die halt existieren muss. Und ja, hier im Kuze habe ich auch kümmere ich mich ein bisschen um die Pen and Paper Allianz und ja, wir versuchen jede Woche Pen and Paper zu spielen. Ich bin derzeit die einzige Spielrunde, also funktioniert das nicht so gut, weil ich nur einmal im Monat spielen kann, also leiten kann. Ja, und ja, ansonsten kenne ich halt viel durch Netzwerkarbeit die anderen Vereine in Berlin und in Brandenburg haben wir leider nichts, aber auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und teilweise sogar in Bayern. Ja.
Ziemlich cool. Ich würde mal sagen, das war es erstmal mit Eigenwerbung und wir steigen ins Thema ein. Das Erste, was ich mich immer direkt gefragt habe, also ich habe schon vor Jahren von dem Begriff Soft Power gehört, damals im Kontext China Soft Power. Und hatte man nicht so richtig Ahnung, was es ist. Durch die Themen natürlich hat man es irgendwie so sich erklären können, aber was Soft Power der Begriff eigentlich bedeutet und woher der kommt, ist natürlich auch ganz wichtig irgendwie zu wissen. Deswegen würde ich das jetzt nochmal ganz kurz erklären. Soft Power, also weiche Macht, weiche Kraft, ist eine relativ neue diplomatische Form aus den USA und Soft Power beschreibt eigentlich nur, dass ein Staat Wirtschaft, Kultur und politische Macht benutzt, um das Verhalten oder Interessen anderer Länder zu beeinflussen. Also es soll etwas sanfter zugehen und nicht sehr aggressiv und offensiv. Ja.
Also ich finde das auch so relevant anzusprechen, weil vielleicht ist ein schönes handfestes Beispiel, weil das soll ja jetzt hier auch nicht so irgendein Politikwissenschaftsseminar hier ausarten. Deshalb lieber mal ein bisschen konkreter werden, dass man sehr häufig zum Beispiel Hollywood sieht, wo ja wirklich stark darauf geachtet wird, die USA in positivem Licht zu stellen und irgendwie America first und dann irgendwie teilweise direkt mit der US-Army auch zusammengearbeitet wird. Also wirklich extrem problematisch, weil halt Nationalismus ist scheiße, das sollte hier auch hoffentlich Konsens und gut zu sein. Und das Spannende ist, was ja auch quasi das große Thema ist, dass es halt nicht in Hollywood so ein Fall ist, sondern halt auch in den ganzen Animes, diese ganze, ja, Kultur aus Japan, die da kommt, da gibt es genau die gleichen kühlen, ekelhaften, nationalistischen Bestrebungen und die mal aufzudecken und genau darüber zu reden, finde ich, ja, wie ich jetzt schon irgendwie häufig sage, dass es alles hier so wichtig ist, aber ich hoffe mal mit diesem Beispiel, wenn man es mal analog auch so Hollywood sieht, kann man das so ein bisschen handfester machen, dass ja die USA da nicht das einzige Land ist, was halt das macht, was Nationen so machen. Ja, aber vielleicht wieder zurück zu dir, Lina, oder?
Ach so, ja. Also meine Rolle in diesem Podcast heute wird vor allen Dingen sein, so ein bisschen härtere Fakten zu nennen. Ich habe da mich zu belesen und das ist nicht immer unbedingt meine Meinung. Das ist eher sind einfach eher so einfach Fakten, die ich so vielleicht erstmal in den Raum werfe und dann können wir ja darüber ein bisschen quatschen. Ich habe da so ein paar Artikel zugelesen von irgendwie StudentInnen und so, die da halt drüber gesprochen haben oder geschrieben haben, was denn Japans Soft Power ist und wie sich die verhält und wie die sich äußert und was denn der Nutzen und der Sinn dahinter ist. Und genau, also in diesem einen Paper zum Beispiel wurde geschrieben, Japans Soft Power wurde bisher benutzt, um Japans Interessen zu promoten und dazu gehören die unter anderem Kultur und Medien und so weiter, die Popkultur vor allen Dingen, was ja offen klar ist. Also das haben wir ja gerade schon gesagt, Pascal, vor allen Dingen, du hast es ja gerade gesagt. Genau. Und das wird also meine Rolle heute sein.
Also so ein bisschen unsere Erklärbär, so, wenn man es mal dass auch immer die Fakten reinstreuen und man hier nicht einfach nur wild drauf loslabert. Aber ich sehe so ein bisschen, Max zuckt.
Nee, also ja, ich habe mich auch relativ eingelesen. Das Problem ist halt immer, wie es so ist. Man denkt dann an so andere, eine andere Sache und dann ist so fast komplett alles wieder weg. Also das ist so das Übliche. Ja, vermutlich, wenn wir so im Thema drin sind, dann fallen mir wieder einige Sachen ein. Also ich bin eher so der Verpeilte vermutlich heute. Ja.
Ja, Also, ich finde, um in den Thema gleich so ein bisschen tiefer reinzugehen, fallen euch denn irgendwie vielleicht auch so konkrete Beispiele von so großen Werken ein, die vielleicht, also von irgendwelchen Mangas oder Animes, die halt wirklich auch so, wenn man tiefer drüber nachdenkt, eigentlich voll problematisch sind, weil was an zum Beispiel Japan wirklich ziemlich krass ist, wie wenig auch das auch manchmal aufgearbeitet wurde, diese faschistische Zeit, dass die das noch immer, ich sage mal, Symbole aus dieser Zeit teilweise wirklich gang und gäbe sind. Vielleicht fällt euch da auch direkt ein konkretes Beispiel ein.
Ja, zum Beispiel die japanische Reichskriegsflagge ist halt immer noch für die Marine dort zuständig und in der Theorie für die Armee, aber die Armee existiert faktisch gesehen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Also die wird halt immer noch standardmäßig benutzt, obwohl sie halt schon von einigen Ländern halt nicht mehr so positiv angesehen wird. Gerade dadurch, dass halt Japan sich auch sehr kolonialistisch gezeigt hat in der Vergangenheit. Obwohl die Zeit aber auch in Anime zum Beispiel gar keine Rolle spielt und halt Japan nie wirklich negativ dargestellt wird.
Ja, also generell wird in Anime und Manga ein sehr verklärtes, sehr romantisches Bild von Japan immer ge gezeigt, was ja auch, ich meine, also deren gutes Recht ist, aber es fehlt immer die Reflexion und die Aufarbeitung, so wie ich das mitbekommen habe. Also es gibt jetzt mal das mal umgekehrtes Beispiel, also die Anime, die Manga, die sich damit beschäftigen, die sich kritisch äußern, sind so wenige, aber man kann immerhin, also ich kann einen sagen, es gibt Rainbow. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ja, genau, also es spielt über eine Jugendstrafanstalt in den 40er Jahren in Japan. Aber sonst, man hört nichts über die schlimmen Taten im Zweiten Weltkrieg in China, in Korea und auch heute, also, oder auch einfach, ja. Aber das ist eigentlich gar nicht so richtig. Thema gerade, wir schweifen ein bisschen ab. Außer du wolltest noch ganz schnell dazu was sagen,
Nee,
Pascal?
also wenn wir doch wieder in eine andere Richtung gehen würden, ist das auch cool. Ich finde nur dieses Beispiel, dass wie wenig Reflexion da ist, da könnte, glaube ich, Max auch von dieser großen Convention, die
Ich lieber
letztes
nicht.
Wochenende ist, glaube ich, auch viele Beispiele nennen von, wo man fast schon auch diesen Schwenk da hin machen könnte, wie teilweise auch die Alt-Right-Bewegung, diese globale, ja, der globale Neofaschismus, der wieder aufkommt, auch versucht, das zu missbrauchen. Aber ja, vielleicht ein anderes Mal, weil ich das auch gerade voll spannend finde, so ein bisschen hier abzuschweifen. Aber ja, mach gerne den Punkt, den du machen wolltest.
Ja, genau, ich würde gerne mal auf das zurückkommen, was ich in diesem einen Paper gelesen hatte. Und zwar, dass Japan die Kultur in zwei Teile teilt. Es ist relativ konservativ in Japan. Und zwar gibt es hier die höhere Kultur. Dazu zählen unter anderem Literatur, Kunst und Bildung. Da wird so gesagt, das können nur die Privilegierten irgendwie lernen und erlernen. Und dann gibt es die niedere Kultur, dazu zählt Popkultur, Musik, Film, Animation und so weiter. Und in diesem Paper stand halt, dass Japan die niederen Kulturstrategien nutzt, um Softpower auszuüben und um am Ende das Ziel Japans zu erreichen, nämlich ein tourismusbasiertes Land zu werden, was tatsächlich schon erreicht wurde, was eigentlich wir alle wissen. Japan lebt zurzeit eigentlich vom Tourismus, jetzt wegen Corona ganz schrecklich nicht, was auch übrigens sehr interessant ist, weil Japan wegen des ausfallenden Tourismus während Corona so wenig Geld eingenommen hat, hat Japan promoted, dass junge Leute bitte mehr Alkohol trinken, damit die wieder mehr Geld einnehmen. Damit die Wirtschaft überlebt. Das ist so schlimm. Die promoten wirklich, dass die jungen Leute sich besaufen
Also,
und haben aber so ein riesiges Alkoholproblem, besonders bei jungen Menschen. Also, nur, ich meinte nur,
ja.
Softpower Japans, Popkultur. Dazu zählen ja Anime
Zu
und Manga auch.
zum Thema Tourismus ist halt auch einfach mal, wenn man in dieser Szene so ein bisschen drin ist, ist es halt einfach Fakt, dass gefühlt jeder aus dem Freundeskreis oder jeder aus diesem Kreis halt irgendwann mal nach Japan will. Also das funktioniert auch und ich will mich da gar nicht da rausziehen irgendwie. Also ja, aber ich interessiere mich generell für fremde Kulturen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur dem geschuldet. Also
Aber denkst du, dass du nach Japan willst, weil du Anime und Manga gesehen hast oder einfach, weil du dich für fremde Kulturen interessierst? Weil woher weißt du, dass diese Kultur dich interessieren würde?
ich glaube, den meisten Impact habe ich durch Pokémon-Spiele bekommen. Also, ja, aber das zählt halt auch noch zu den Fakten. Also, ist halt genau dasselbe, nur halt in Videospielen wird es halt genauso betrieben. Also, Nintendo ist da ein gutes Beispiel. Es gibt viele Spiele, die das sehr einseitig darstellen. Ja.
Ich muss aber wirklich nochmal darauf, was du von vorgelesen hast hier. Niedere und höhere wo Kulturen, what the fuck? What? Also, hä? Ich. Keine Ahnung, war das einfach, wo hast du das genau gefunden?
Also,
Das flasht mich gerade.
ich kann die Quelle gerne später noch teilen als Link oder so. Ich habe das jetzt auch frei übersetzt. Das es war auf Englisch alles. Also es war jetzt auch sehr spontan alles übersetzt, aber das wäre die literal translation, niedere und höhere Kultur.
Die Einteilung existiert aber auch schon so teilweise in Kulturwissenschaften. Es geht da nicht um, dass es weniger wert ist, sondern halt, dass die Einstiegsschwelle niedriger ist.
Ach so, ja, keine Ahnung, da bin ich so wenig Geisteswissenschaftler hier. Mich hat das gerade voll geschockt, weil ich dachte irgendwie, dass man da nicht so eine Unterscheidung macht. Aber das kann ich irgendwie auch, ich sag mal, aus einer akademischen Sicht verstehen. Ich wollte es nur einwerfen, weil es mich gerade im Moment gerade wirklich total geflasht hat. Ich dachte irgendwie so, alle Kulturen oder egal was für ein Medium und so, dass es irgendwelche Boomer vielleicht denken, aber das so offiziell irgendwo steht, finde ich ja, fand ich ein bisschen heftig.
Ich würde einen kleinen Exkurs in die Geschichte von Softpower machen, nochmal. Und dann können wir, glaube ich, richtig ins Thema einsteigen, weil ich dann auf Cool Japan, das habe ich jetzt in Anführungszeichen gemacht, für die, die es nur hören, da können wir darauf eingehen, weil das ist ganz wichtig. Genau, ich lese jetzt hier wieder nur so halb vor. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Japan besonders gefördert die Sektoren der Elektronik, Technologie und Automobilindustrie, um natürlich die Wirtschaft anzukurbeln, wurden promotet. Ebenso wurden aber auch global Anime und Manga und J-Pop promotet. Jetzt ein großer Zeitsprung unter Shinzo Abe, der Premierminister, der ehemalige, falls Leute sich erinnern, Japans, wurde dann Cool Japan eingeführt. Das ist eine Softpower-Initiative, tatsächlich eine sehr große gewesen, um die einzigartige Kultur Japans zu promoten. Genau, und das fand ich so interessant, als ich das gelesen habe, dass es dazu eine richtige Kampagne gab oder gibt. Zum Beispiel, was darunter alles so fällt, was auch vorher schon passiert ist. 2006 hat das japanische Ministry of Foreign Affairs, die waren der Hauptsponsor, einer der Hauptsponsoren bei dem World Cosplay Summit, was ich so interessant fand. Also bei der Welt-Cosplay, wie übersetzt man das? Welt-Cosplay-Veranstaltung im Prinzip. Das ist ein jährliches Event in Japan. Ja, ein Gipfel, genau, ein Gipfel. World-Cosplay-Gipfel.
Das ist sozusagen die Weltmeisterschaft und ja, da sind halt aus allen Regionen halt welche, ja, aus allen Ländern. Letztes Jahr hat übrigens Deutschland gewonnen.
Genau. Und die Sponsoren hatten das schon 2006 gesponsort. Und seitdem ist dieses Cool Japan so eine krasse Strategie des Staates, die ja sponsern echt viele Sachen, die auch viel mit Anime zu tun haben, um halt auch dieses Bild Japans als Anime-Country, Anime-Land irgendwie auch irgendwie zu promoten. Ich fand das so crazy. Genau. Viele Reiseziele Japans zum Beispiel sind einzig und allein auf Anime-Fans ausgerichtet. Und Anime, die Japans Tourismus fördern, werden sogar staatlich komplett finanziert. Also das ist, das würde ich mir für Deutschland tatsächlich ein bisschen wünschen, dass wir irgendwie was Cooles auch hätten. Aber in Japan wird da sehr viel Wert drauf gelegt. Und zum Beispiel gibt es einen Anime-Ambassador aus Japan. Und zwar ist das Maskottchen Doraemon. Das kennt vielleicht ein paar, die sich so richtig auskennen mit japanischen Anime. Das ist so eine Figur aus so einem Kinderanime, Doraemon. Relativ bekannt. In Japan ist es so die bekannteste Anime-Figur. Hier im Westen kennen es vielleicht nicht so viele, aber das ist der Anime-Ambassador. Fand ich interessant.
Also ich denke da irgendwie die ganze Zeit so, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht wirklich passiert, aber so, ob Deutschland weltweit irgendwie die Oktoberfeste sponsort. Weil irgendwie ist es doch fast das Gleiche, so der Oktoberfest-Fanclub aus Japan und der Anime-Fanclub aus Deutschland. finde ich voll spannend, das so mal so aufgelistet zu haben, dass ja, das da eine hohe staatliche Anerkennung auch irgendwo gibt. Ja, wobei, wie wir es auch schon gesagt haben, da natürlich auch immer knallharte Interessen hinterstehen. Also ich meine, ein Staat, eine Nation macht, was eine nationalistische Nation irgendwie macht. So irgendwie die eigenen Interessen irgendwie zu versuchen zu maximieren. Und ja, ist natürlich scheiße.
Ich finde es halt nur so interessant, dass so ein sehr popkulturlastiges Thema eigentlich zu so einem hohen Grad Staatssache ist. Also ich finde es auch ein bisschen gruselig, weil als Anime-Fan in Deutschland hat man sich immer so ein bisschen ausgegrenzt gefühlt und so ein bisschen allein und isoliert und nicht gesehen. Aber in Japan wird das sehr krass unterstützt und ich finde das gruselig.
Ja, also es ist in der Hinsicht, muss man aber auch reflektieren, ist es in anderen Nationen, also ich finde immer diesen Vergleich zu Hollywood, weil am Ende geht es ja irgendwie, sind es halt Medienprodukte, die irgendwie individuell sind, irgendwie anders und spannend, aber es sind halt die gleichen Logiken und ich finde am Ende, ob irgendein profitorientierter Konzern oder ein Staat dahinter steht, ist irgendwie beides scheiße. Aber ja, es wäre mal spannend zu wissen, ob es irgendwelche Anime-Produkte oder Mangas gibt, die mit einer anderen Logik dahinter entstanden sind. Du nickst gerade direkt.
Also, wäre interessant, mal zu wissen, aber mir würde jetzt erstmal nichts einfallen.
Ja, ich glaube, in dem Kontext denke ich auch immer daran, dass es halt so eine Ausbeuterindustrie ist, allgemein so Mangakas, also Personen, die am Ende die Artists sind, die zeichnen, das ist am Ende auch eine Massenindustrie, wo Leute massiv ausgebeutet werden, wo sie froh sein können, am Ende irgendwie davon leben zu können, ist natürlich irgendwie überall so im Kulturbetrieb, aber das ist auch nochmal deutlich massiver.
Wobei Arbeiten in Japan generell ein bisschen sehr viel anders ist als hier. Also Arbeitszeiten sind da deutlich schlimmer und auch der Leistungsdruck innerhalb des Betriebes ist halt deutlich krasser. Was zwar auch schon mittlerweile in Anime teilweise Teil ist, dass halt auch sowas dargestellt wird und das wird auch mehr. Und das ändert sich, glaube ich, auch, soweit ich mitbekommen habe gerade, dass die versuchen halt ein bisschen mehr darauf zu achten, dass die Arbeitsstandards ein bisschen besser werden. Ja, es ist halt aber nur ein Anfang und das ist immer noch deutlich schlimmer als hier.
Also ich denke nur noch immer die ganze Zeit daran, ob es irgend so ein Mangaka-Kollektiv tief gibt, irgendwie, die mal wirklich so versuchen, da ganz anders ranzugehen. Ich finde, das wäre mal eine voll spannende Rechercheaufgabe für die nächste Folge, dass um hier das große Publikum, hier die hunderte Menschen, die hier uns alles zujubeln, auch ein bisschen gespannt zu machen auf die nächste Folge, weil ich kann mir das so vorstellen, dass es da wirklich auch Graswurzelbewegungen gibt, sicherlich. Da rächt es sich, dass ich mich nicht vorher so groß recherchiert habe wie du. Ja.
Ja, manche recherchieren, manche brauchen das nicht. Aber ich glaube, worauf du auch eingehen wolltest, was du ja unbedingt eigentlich erzählen wolltest, waren auch, glaube ich, so Anime, die großen Einfluss auch hatten auf den Westen. Das hatte ich immer so ein Gefühl, dass du das erzählen wolltest. Oder hatte ich mich da geirrt? Du wolltest Anime im geopolitischen Kontext. Das war dein Thema, das hattest du vorgeschlagen.
Naja, ich finde es halt nur spannend, dieses ganze Thema Nationalismus. So habe ich halt dieses Wort, so ist fast schon wie so ein POVI-Seminar mit geopolitischer Kontext. Das so akademisch soll es hier ja eigentlich auch gar nicht werden. Oh, muss man mal gucken. Aber meine ich hauptsächlich diesen Aspekt, auch den Nationalismus zu reflektieren, weil es ja wirklich viele, viele Punkte gibt, aber insbesondere der, den auch mal zu reflektieren, das fand ich spannend, weil das irgendwie in den letzten Folgen noch nicht so Thema war. Und ja, aber vielleicht, wenn du irgendwie ein anderes Verständnis hast, ich sehe gerade, du hast noch so viele Seiten Text hier, dass dir so viel vorbereitet, das finde ich gerade voll cool.
Das ist alles sehr trockenes Material und eigentlich nur noch mehr, wie doll der Staat Japans Anime pusht als Soft Power, wie viel Geld da reingesteckt wird und wie absurd das auch teilweise ist. Also ganz ehrlich, zum Beispiel das Ministry of Foreign Affairs von Japan, das Ministerium bekommt regelmäßig Besuche von RepräsentantInnen des World Cosplay Summits. Und die gehen dann in Cosplays in dieses Ministerium und fotografieren dann mit diesen ganzen Minister und MinisterInnen. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen, weil ich so Videos gesehen habe auf YouTube. Das ist immer sehr lustig, wenn da CosplayerInnen so mit diesen Anzugträger Menschen einfach da rumstehen und Fotos gemacht werden, weil das so gefühlt, in meinem Kopf sind das so Welten, die dazwischen liegen. Ja, mal ein schöner, ich krieg da mal so Whiplash, wie heißt das? Ja, genau, das zeigt eigentlich auch mal diesen krassen Support der japanischen Regierung einfach dieser Anime-Kultur auch gegenüber und das Anime und Manga, das Image Japans auch irgendwie sein sollen. Ne? Also dafür ist Japan ja auch irgendwie bekannt. Das und diese Schreine und dann noch irgendwie Kirschblüten und dann halt so. Ne? Also wenn man an Japan denkt, an was denkt man? Man denkt nicht an Konzentrationslager. Gab's aber. So. Und das ist so krass, wenn sich das vorstellt, weil ja.
Ja, was mir nur so auffällt, dass aber, wenn man so betrachtet, dass die Szene in Deutschland aber auch immer mehr in den Mittelpunkt rutscht. Zum Beispiel jetzt nur wieder als Beispiel die Max. Da war direkt die erste Seite eine Begrüßung von der Bezirksbürgermeisterin von Charlottenburg. Und in Düsseldorf bei der Dokumi ist zum Beispiel auch die Stadt selbst mit involviert, bisschen. Und versucht das hinzubekommen, dass die Convention überhaupt funktioniert. Ja, also das wird langsam mehr.
Aber ich finde, wir kratzen, also wir gehen zwar schon gerade sehr auch immer auf den Kontext ein, so hey, hinsichtlich wie, ja, irgendwie Nationen das supporten, aber ich finde irgendwie so, erste Folge vom Publikum, wir setzen hier irgendwie schon so viel voraus, dass man vielleicht noch mal wirklich so ein bisschen tiefer drauf eingeht, warum ist das eigentlich auch sowas für den Staat Japan so cool zu sagen, hey, also diese Faszination vielleicht an sich auch nochmal so ein bisschen zu erklären, weil, weiß mich auch mal so ein bisschen interessiert, vielleicht ganz zum Schluss dann auch noch mal auf Publikumsfragen oder sowas einzugehen. Ich meine, irgendwie müssen wir das doch ausnutzen, dass es jetzt hier mal nicht irgendwie so wohnlich auf einer Couch, also sind wir zwar auch, aber jetzt hier Leute zugucken. Also vielleicht so generell die Frage, was macht eigentlich so diese Faszination aus, dass es so krass auch ausgenutzt wird?
Ich glaube, was gerade in Deutschland ankommt, ist halt, dass die Kultur schon sehr anders ist, aber auch gleichzeitig nahbar, weil halt einige Sachen sind halt ähnlich, würde ich halt behaupten, was halt Mentalität und sowas angeht, wobei halt Japan noch deutlich krasser in den Punkten ist. Und ja, es ist halt irgendwie auch sehr viel Kultur. Und sehr weit zurückblickend.
Okay, mich würde jetzt aber nochmal wirklich generell interessieren, was für dich Anime so spannend gemacht hat.
Ja, es gab ein Pokémon-Anime. Das war so ziemlich das erste, womit ich angefangen habe. Aber ansonsten, ja, da wusste ich nicht mal, dass es Anime ist. Beziehungsweise die ersten Anime, die vermutlich jeder geguckt hat, war vermutlich nicht mal was mit Japan Bezug. Zum Beispiel Heidi ist halt auch ein Anime, die alte Animationsserie. Und da ist mir halt auch gerade, wo ich darüber nachgedacht habe, so, es gibt halt, finde ich, auch einige Anime, die die deutsche Kultur glorifizieren und Deutschland sehr stark darstellen. Und da ist halt wieder dieser Japan-Deutschland-Bezug sehr stark.
Ja, wo man auch gerade voll wieder auf dieses Thema kommt, wie wenig auch die problematischen faschistische Zeit reflektiert wird, weil wenn man schon so sagt, ja, was war denn das große Thema, was Deutschland und Japan so vereint hat? Und das ist ja genau der Faschismus und man deshalb auch, ja, um wieder ganz am Anfang so kommt, dass so ein bisschen auch der Nährboden ist, teilweise von den aktuellen neofaschistischen ja, Bewegung, also vielleicht so als kleiner Exkurs, aber jetzt zurück zu dieser Grundfrage, was so diese Faszination ausmacht. Ich finde irgendwie, da haben wir auch mal, ich weiß gar nicht, ob es in einer anderen Folge war, auch so ein bisschen drüber geredet, dass es irgendwie, du hast es ja gesagt, so andere Kultur, aber dass es halt irgendwie auf so fern, aber doch so nah wirkt. Also es ist natürlich alles gar nicht so ist wie im Alltag, es ist ganz weit weg. Es fühlt sich an, so hey, ich bin gar nicht in so dieser Realität, in der ich normalerweise bin, die vielleicht auch irgendwie mir nicht gefällt, aber trotzdem auch irgendwo für, ich sag mal, für weiße westliche Menschen trotzdem aber auch irgendwo nahbar wirkt. Und das ist, glaube ich, häufig diese Faszination ist, die, wenn man länger drüber nachdenkt, eigentlich auch ein bisschen problematisch ist, wenn man es wirklich intersektional denkt. Und das bringt das eigentlich auch ganz gut auf den Punkt, weil auch natürlich so dieses Cartoonhaftige, es ist irgendwie Überzeichnung der Realität, dass man das auch irgendwie mag, weil man irgendwie die normale Realität vielleicht doch nicht so toll findet. Weil, ja, keine Ahnung, man sich mit der ganzen Scheiße in der Welt so schlimm, da will man sich gar nicht abfinden, da flüchtet man lieber in was Fiktivem. Und ist auch ein Punkt, wo man länger mal drüber nach, auch vielleicht weiteres Thema für eine andere Folge, drüber nachdenken kann, ob dieses, was es ja auch häufig in dieser ganzen, ich sag mal so, Otaku-Nerd-Kultur-Bubble ist, diese Flucht aus der Realität. Und dass es am besten wäre, das eigentlich zu verbinden, die Leute da rauszuholen, so hey, ihr könnt gerne auch diese andere Form von Realität haben, so hier in dieser schönen Welt zu sein, aber sich trotzdem mit den realen Problemen hier beschäftigen und da diese Verbindung zu schaffen, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, ich glaube, ein großes Problem, was ich so an Anime sehe, ist, dass es vielen jungen Menschen ein falsches Bild der Realität zeigt. Also, was ich immer denke, ist, dass viele junge Weebs falsche Vorstellungen von japanischer Realität haben. Und irgendwie denken, ja, wenn ich nach Japan gehe, finde ich meine perfekte Waifu, also meine perfekte Frau, die mir gehorcht, die Japanisch spricht, mit mir Anime guckt, mit mir zockt und am besten dann nur ganz still im Bett liegt, während ich sie ficke. Gefühlt ist das halt oft das Bild, so, und das ist super problematisch und das wird auch auf jeden Fall in manchen Communities angesprochen, in manchen wird es aber komplett ignoriert, dass einige sehr problematische Ansichten haben. Ich persönlich kenne Menschen, die in ihrer Jugend so von Anime geprägt wurden, dass sie heute wirklich offen zugeben, dass sie sich nur eine Beziehung mit einer japanischen Frau vorstellen können. Und das finde ich problematisch. Und das finde ich ist nicht mal mehr nur Soft Power, obwohl das wahrscheinlich dazu irgendwie zählt. Es ist, es ist super gruselig. Aber das machen Anime teilweise. Das macht das, weil das wirkt so faszinierend, das ist so beeinflussend, besonders für beeinflussbare junge Menschen, die sich die perfekte Zukunft dann nur in Japan vorstellen können und denken, sie werden nur in Japan glücklich, dann oftmals dann auch nach Japan gehen und sehen, was da auch nicht gut läuft. Also ja, nee, da kannst du nicht kiffen. Das geht da nicht. Da gibt es eine krasse Trinkkultur, noch schlimmer als in Deutschland. Arbeitspensum, ganz anders, was von dir erwartet wird. Also da sind einfach Sachen sind auch anders, als wir es kennen. Und es ist nicht alles nur wie in den traumhaften Anime. Und es ist nicht alles toll. Und es ist kein Harem da. Und du bist als weiße Person dann nicht, wirst dann nicht abgöttisch verehrt wie in manchen Anime. Und das ist ja gruselig, wenn man so persönlich auch Leute kennt.
Ganz im Gegenteil sogar, also als weiße Person ist es sogar eher so, dass du es da schwerer hast, weil Alltagsrassismus dort viel krasser ist als hier. Also ich würde halt sagen, dass halt jeder, der nicht japanisch aussieht, dort halt schon Probleme hat, was halt ich auch schon von vielen Leuten gehört habe, die halt dort waren oder dort noch sind. Und ja, viele überlegen halt deswegen sogar zurückzukommen, weil sie halt wissen, dass sie, egal wie lange sie dort sein sind, sie werden niemals diesen Stand haben, die dort jemand anderes haben wird.
Also, sie werden nie als Japaner angesehen.
Nicht nur das, sondern halt auch in der Firma weniger wert sein. Oder halt schlechtere Aufstiegschancen haben oder halt aufgrund von Sachen halt direkt von der Polizei kontrolliert werden. Halt Sachen, die halt bei uns halt andere Leute auch haben. Was halt, glaube ich, weltweit überall in westlicheren Kulturen und Japan gilt ja sozusagen als westliche Kultur im Osten sogar teilweise von den Werten her. Und das ist halt überall der Fall.
Ja, also ich finde gerade kommen wir voll auf so einen voll spannenden Kern. Also ist irgendwie diese Frage, was ist eigentlich so diese tiefe Faszination, da das schon irgendwie offenlegt, dass man in diese Bubble hier in Deutschland wirklich, wirklich tief reingehen muss, weil es ist ja auch erschreckend, wie, oder nicht erschreckend, es ist halt einfach sehr, sehr faszinierend, wie groß die ist. Zum Beispiel, wo ich damals einfach bei uns an der Uni eine Mail da so rumgeschickt habe, ein paar Wochen später waren da hunderte Leute auf dem Discord-Server zu solchen Themen. Es ist einfach ein ganz, ganz zentraler Bestandteil von Popkultur inzwischen geworden und der, glaube ich, verglichen mit vielen, vielen anderen Teilen der Popkultur einfach nochmal viel, viel problematischer ist, weil der auch extrem weiß ist. Das muss man ja auch sagen. Also, das quasi eigentlich nochmal ein riesiger Themenkomplex für sich, für vielleicht noch weitere Folgen. Also, man merkt hier, da kommen ja gerade richtig viele Ideen für neue Folgen. aber ja, ich überlege gerade, wie man am besten nochmal so zu diesem Ursprungsthema zurückkommt, dieses irgendwie Geopolitik. Also so ein bisschen war ja auch so der Gedanke dahinter, dass man ja merkt, dass irgendwie ganz, ganz viel auch in der Welt sich nach Asien lagert, so dass inwieweit sich das da auch irgendwie rein reflektiert. da habe ich noch gar nicht so eine richtige Vorstellung. Es war einfach nur so dieses Gefühl, so hey, ist das nicht vielleicht auch irgendwie ein Aspekt, wodurch diese ganze Otaku-Kultur so viel stärker auch Teil der Popkultur wird? So.
Ich muss gestehen, ich habe die Hälfte des Satzes vergessen schon wieder, weil ich einen Punkt hatte, den habe ich dann wieder vergessen, dann hatte ich einen anderen Punkt und den wieder vergessen. Aber ja, als wie wir vielleicht zum Thema zurückkommen, vielleicht denken wir halt alle mal an ein bekanntes Anime-Studio. Ich würde von Studio Ghibli sprechen. Da wird halt die japanische Kultur meistens auch sehr glorifizierend dargestellt, zum Beispiel bei Chihiros Reise ins Zauberland. Gleichzeitig schafft es der Anime, Sachen zu kritisieren und gleichzeitig halt auch die eigene Kultur trotzdem zu glorifizieren. Das ist halt schon irgendwie sehr interessant zu sehen. Ja.
Oh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil auch der Kabel von dem Mikrofon so lang ist, ob wir nicht wirklich mal Zuschauer fragen oder irgendwie irgendwas Interaktives machen wollen. Weil es ist irgendwie mein Bedürfnis gerade, oder was meint ihr?
Also ich wäre auch bereit dafür, falls sich Fragen auftun, können wir gerne mit euch, also könnt ihr gerne irgendwie vielleicht reinwerfen oder wir quatschen drüber. Wie hast du dir das vorgestellt?
Also, ich meine, wir müssen doch nicht alles hier so formell machen, das einfach mal machen. Also,
Ich weiß nicht, ob das tontechnisch so funktioniert, wenn wir mit dem Mikrofon nach da gehen, weil dann ist die Rückkopplungschancen vielleicht deutlich höher. Stimmt.
Aber falls es nichts gibt, oder? Ich will einfach nur hier das große Publikum hier einbinden, weil ich das so mega finde, dass das hier mal live vor Ort ist und hier sogar Leute zuhören. Also, ich hätte es auch gemacht, wenn niemand da wäre. Ja.
Fragen wir jetzt mal einfach.
Ja.
Weil wir haben ja auch vielleicht super viel vorausgesetzt, sowas so, ja, das ist ja eigentlich auch eine normale Folge hier und sind direkt mit Themen hier, Cosplay haben das auch gar nicht weiter erklärt, sondern sind einfach mal reingestartet und haben auch gar keine große Rücksicht genommen, ob man uns überhaupt folgen kann.
Also, falls euch was aufgefallen ist, was ihr nicht so ganz verstanden habt, können wir gerne noch mal tiefer drauf eingehen. Wir können zum Beispiel noch mal näher erklären, was eigentlich die Max ist. Wir haben jetzt einfach Max gesagt und ja, da waren wir und haben gearbeitet und bla bla bla. Also, die Max ist eine Anime-Convention.
Was ist denn eine Convention?
Das kriegen wir, ja, ich glaube, das kriegen wir auch alle hin. Genau. Aber genau, das ist eine Anime-Convention. Da gibt es dann viele verschiedene Arten von Ständen und Events. Und genau, Max kann da aber mehr zu erzählen, weil Max ist da Orga.
Ja, also die MAX ist halt die größte Convention Nord- und Ostdeutschlands. Also ja, gibt halt noch im Westen und im Süden ein paar größere, aber wir sind halt auch so schon unter den größten Deutschlands. Was halt krass ist, weil wir halt 100% ehrenamtlich sind. Ich weiß nicht genau, wie viel wir sind. Samstag haben wir die 18.000er-Marke überschritten und waren halt samstags ausverkauft. Und dann Sonntag sind wir auch nochmal ausverkauft gegangen. Und dementsprechend ich habe keine Ahnung. Ich schätze schon so, dass wir über 20.000 gekommen sind, aber nee, insgesamt. Ja, also auf dem gesamten Messegelände passen, glaube ich, auch nur. Also bei den drei Hallen, ich habe keine Ahnung. Ich kenne nur die Einzelzahlen von den einzelnen Hallen, müsste es jetzt zusammenrechnen, das habe ich nicht gemacht. Im Messegelände Berlin. Ja. Ja, ICC, waren direkt neben der Venus. Ich habe es mir problematischer, um ehrlich zu sein, vorgestellt, als es eigentlich war. Ich habe damit gerechnet, dass es täglich irgendwelche Vorfälle gibt oder sonst was, weil uns wurde mal gesagt, die Venus ist eine Rentnerveranstaltung. Ich sage jetzt nicht, von welchen Leuten das kam. Also ja, gleichzeitig gab es aber auch irgendwie eine Münzmesse, aber von der habe ich gar nichts mitbekommen. ja, was krass an der Anime-Manga-Szene ist und an der Convention-Szene, dass halt ein großer Teil halt wirklich ehrenamtlich gestemmt wird, Orga- und Helfertechnisch. Das liegt auch vielleicht daran, dass halt die meisten Leute junge Menschen sind und sich keine 70, 80 € Tickets leisten können. Bei uns lag das Ticket jetzt, Wochenendticket, bei 56 €, wenn man es vor Ort gekauft hat. Was auch schon, finde ich, viel ist, aber Messe ist halt teuer.
Und als Helfer-Orga muss man natürlich kein Ticket bezahlen, aber ordentlich helfen. Also wir haben da teilweise, also wenn man noch wenig gearbeitet hat, jetzt ich als Standhelferin, war ich mindestens 6 und maximal 12 Stunden am Stand. Aber, nein, die 12 Stunden, das war nur, weil ich am Abend dann noch beim Konzert war, was ich natürlich dann kostenlos genießen durfte. Das war sehr toll. Okay, also hier kam die Frage auf, wie ist es mit Anime aus anderen Ländern? Ich vermute mal, was es da so gibt, das Angebot und wie die auch präsentiert werden vielleicht, ob die auch auf der Convention vielleicht irgendwie zu sehen sind. Also generell Anime aus anderen Ländern. Ich kann erstmal sagen, Anime ist eigentlich nur kurz für animiert, also es ist eigentlich nur für animierte Filme, so das Wort. Das heißt, am Ende sind auch Disney-Filme Anime, wenn man den Begriff jetzt mal so weit nimmt. Also es geht um animierte Filme, aber bei Anime redet man eigentlich über animierte Filme aus Japan. Ja, du kannst aber gerne was dazu sagen, Max.
Ich muss ehrlich gestehen, das ist nicht mein Bereich. Ich habe mich nur um meine Bereiche gekümmert, auch wenn ich der Infopoint war. Ich lief es halt vielleicht nicht immer so informationstechnisch gut. Aber wir hatten auch kein Kino oder sonst was. Dementsprechend gab es dieses Mal keine Präsentation von irgendwelchen Sachen in Filmform. Aber es gab halt Disney-Songs und ansonsten halt nicht wirklich was außerhalb der Szene, also ist halt eine Korea-Japan-Convention.
Aber ich glaube, die Frage war auch generell bezogen, vielleicht auch nicht nur auf die Convention, ob es da irgendwie Sachen aus anderen Ländern, aus Japan gab, also Animes, sondern generell, weil ich so ein bisschen gerade wirklich überlege, wie es zum Beispiel in anderen asiatischen Ländern ist, weil man muss ja sagen, so dieser, was ist jetzt ein Anime, was nicht, ist ja auch komplett fiktiv, wie du es schon gesagt hast, dass man animierter Film und man, also könnte ja auch komplett in Deutschland produziert sein. Deshalb ist eigentlich auch eine spannende Frage, wann ist was ein Anime und wann nicht?
Ja, also in Japan sind eigentlich alle animierten Serien Anime. Aber wenn wir über Anime reden, reden wir über Animationen mit einem relativ bestimmten Stil, glaube ich. Und zusätzlich noch alles, was aus Japan kommt. Das heißt, dass sogar Animationsserien aus China teilweise auch als Anime gelten, weil sie in einem bestimmten Zeichenstil sind oder Animationsstil, weil die halt so aussehen wie die Anime aus Japan. Also ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ist aber jetzt nicht so riesig häufig und geläufig, jedenfalls so wie ich das verstehe. Also Japan hat da schon die meisten Studios und bringt auch die meisten Sachen einfach raus. Okay, ich wiederhole das mal ganz kurz. Also für die, die es jetzt nicht gehört haben, es geht um konkrete Beispiele in Anime und Manga, die Softpower wirken lassen im Prinzip, also die Einfluss haben, also einfach Messages. Ja, und würde euch da direkt was einfallen? Also es gibt viele Anime und Manga, wir haben ja schon über Ghibli geredet, das auch es schafft, ja, Japan schön aussehen zu lassen und es gleichzeitig aber auch zu kritisieren. Aber ich glaube, es geht jetzt hier wirklich genau um konkrete Messages. Halt dir da vielleicht was ein, Pascal?
Also, ich glaube, man kann fast überall ja ganz viel immer rein interpretieren. Ich überlege gerade nach so einem ganz, ganz schönen Beispiel. Ich finde, ja, also, was mir auch einfällt, ist nur gerade, weil das auch ein großer Hype-Anime ist, zum Beispiel Demon Slayer, wo es auch ganz viele, wo es ja auch genau um diese Zeit ging, wo die Industrialisierung da in Japan angefangen ist, so die Wende zwischen dem 19. zum 20. Jahrhundert hin, noch auf der einen Seite halt diese noch irgendwie ursprünglich, also so diese Demon, also kann man, um vielleicht so eine kurze Abhandlung zu machen, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das sogar besser, weil ihr habt so gleich krass genickt.
Also ein Wert, der halt in Anime oft und auch sehr wichtig in Japan ist, also oft eine wichtige Rolle spielt in Anime und halt auch in Japan eine wichtige Rolle ist, ist halt Ehre. Gerade bei Demon Slayer zum Beispiel auch, da wird die Ehre halt immer wieder erwähnt und die Ehre ist halt das Wichtigste dort. Ist aber auch bei anderen Anime so. Also glaube, bei gefühlt fast jeden, mir fällt gerade keiner ein, wo es nicht ist. Ja, ich muss weiter nachdenken. Familie ist auch noch ein Punkt.
Ja, also so viele typische, schon irgendwie protofaschistische Werte, so irgendwie die Familie ist wichtig, irgendwie die Ehre ist wichtig und das alles noch irgendwie, ja, also man hat teilweise wirklich genau dieses Gefühl hat, das sind scheiß Nazi-Gedanken da irgendwie die ganze Zeit drinne. Also, ja, aber es ist voll die spannende Frage, das mal wirklich auch gut aufzuarbeiten, weil das in der Form halt auch nicht passiert. Also, ich finde bei den ganzen Ghibli-Anime, die ja wirklich auch von vielen Leuten so schöne Kindheitserinnerungen sind, das ist auch so ein ganz, ganz schönes Beispiel. Das ist eigentlich überall. Also, wäre die perfekte Antwort auf die Frage. Ja.
Ich fühle mich sehr angesprochen, weil es mein Beispiel war. Also es gibt halt auch sehr viel, geht es um Konsumkritik zum Beispiel, weil die Eltern, die essen ja da sehr viel, werden dann zu Schweinen und ja, ansonsten halt, boah, das. Ach ja.
Ja.
Wiederhol du mal die Frage.
Okay, also es
Ich bin
ging
gerade.
darum, wir hatten das Beispiel Chihiros Reise ins Zauberland als im Prinzip Pro-Con Beispiel für Soft Power Japans. Und genau, was Max gerade schon gesagt hatte, was ich aber interessant finde, weil das in sehr, sehr vielen Anime kommt, Soft Power Japans ist oft der Umgang mit der Religion. Sie promoten viel ihre religiösen Ansichten, diesen Shintoismus. Der wird viel, ist oft im Fokus, diese 1000 verschiedenen Götter, die werden sehr verherrlicht und auch einfach sehr weitergetragen. Also die können natürlich super cool sein, aber es ist trotzdem sowas, was so oft im Fokus steht. Und das ist so toll und so diese Vielfalt und das ist so. Und das gerade bei Chihiros Reise ins Zauberland geht es ja um dieses Haus, dieses Badehaus für Götter. Und daran sieht man das halt auch, ne? Also das tolle Japan mit den krassen Göttern, Flussgötter, und die sind überall und werden überall verehrt. Und Haku oder was auch immer.
Ja, Haku.
Haku ist ein Gott und das ist ja.
Die Flussgottheit. Ja, also da gerade das Religiöse ist da sehr, sehr verherrlichend. Fällt mir was weiteres ein?
Fun Fact: Wusstet ihr, dass die Japaner denken, dass Jesus in Japan gestorben ist? Es gibt da so einen Stein oder so einen Ort und da steht dann, Jesus ist hier gestorben. So richtig random und die pilgern da auch hin. Das ist Fun Fact. Das ist mir gerade eingefallen. Ja? Geht jetzt darum, ob wir auch in Children of the Sea religiöse Aspekte gesehen haben. Das Ding ist, ich habe Children of the Sea noch nicht gesehen. Der ist auch relativ neu, glaube ich. Genau. Also ich bin gerade ein bisschen busy, aber ich habe ihn auf der Watchlist. Ich will ihn unbedingt sehen. Ich werde mir die Frage auf jeden Fall stellen, wenn ich den gucke.
Ist vielleicht auch eine schöne Idee für einen Filmabend hier in Kutze. So, wollte man doch eh mal planen. Dann kann man dann gemeinsam im Nachhinein da eine Diskussionsrunde zu machen. Weil es mir auch manchmal so beim Gucken auch schwerfällt, das zu so reflektieren und dann denkt man erst so lange im Nachhinein darüber nach. So, vielleicht wirklich mal eine schöne Idee, um ja auch mal noch so ein bisschen hier das ständische Kulturzentrum zu promoten.
Okay, ich wiederhole die Frage mal ganz kurz. Es geht um die Manga-Bibliothek und die Themen der Manga, die ich habe. Hauptthematik ist der LGBTQ-Mensch mit Behinderung und ob diese Manga überhaupt aus Japan kommen und ob die auch staatlich gefördert sind, wie das so ist. Interessanterweise, ja, die sind alle aus Japan tatsächlich. Und Japan hat zum Thema LGBTQ eine ganz andere Beziehung als so der Westen, als Europa und auch Nordamerika. Generell, ja, Asien ist da oft, also viele asiatische Länder, viele ostasiatische Länder, südostasiatische Länder auch vor allem, haben da andere Sichten und einfach auch geschichtlich haben sich anders entwickelt auch und haben Homosexualität, Transidentitäten ganz anders gesehen oft. Und daher ist das Thema, es ist zwar, war tabuisiert, aber es wird anders damit umgegangen. Auch ich, ja, in Deutschland wird es, glaube ich, wurde es viel stärker tabuisiert als in Japan. In Japan wurde es, glaube ich, viel eher tatsächlich fetischisiert, so wie ich das verstehe. Ja, und es gab ja auch dieses berühmte, ich glaube, dritte Geschlecht, wo junge Männer auch irgendwie als nicht wirklich männlich und nicht wirklich weiblich angesehen wurden und oft, ja.
Zum Kritischen, wird teilweise wirklich sehr kritisch dargestellt. Es gibt einzelne Genres, die sich nur mit Kinderliebe sozusagen auseinandersetzen und das halt auch dann teilweise sehr kritisch dargestellt wird und ja, gibt dazu einzelne Genres.
Ich glaube, das war jetzt gerade ein bisschen unglücklich formuliert.
Ach so,
Du
Fetisch.
meinst, ja genau, es geht jetzt gerade um die Fetischisierung von generell Kindern.
Ja, das ist halt auch teilweise dort,
Ja.
also das ist halt kulturell gesehen halt auch dem geschuldet, dass halt es mal ein, ich weiß nicht, ob das aktuell ist, aber Pornoverbot gibt es glaube ich nicht mehr. Also da war jegliche Art von Porno verboten. Aber es gab eine Grauzone, dass halt Kinder nicht darunter zählten.
Und animierte auch, glaube ich, nicht.
Doch.
Animation auch?
Animation
Okay,
auch, nur Kinder waren
genau.
draußen.
Das Problem in Japan ist, dass viele Sachen einfach okay sind oder totgeschwiegen werden, so wie auch diese besagten Genres, die nennen sich Lolicon und Shotacon. Das ist die Fetischisierung von meist sind das. Wird gesagt, es sind Erwachsene, die aussehen wie Kinder, aber oft sind das einfach Kinder. So. Also es ist einfach wirklich Kinderpornografie. Warum sind wir jetzt eigentlich bei diesem Thema gelandet? Ich weiß es auch nicht. Aber ja, wir sind voll vom Thema abgeschweift.
Macht hier vom Thema Abschweifen nicht einen Podcast aus irgendwie?
Aber vielleicht noch mal so, also ich meine, die Frage war ja generell so, ob es da auch von staatlicher Seite eine Repression gibt, weil ich da in den Aspekt wirklich auch gar nicht so informiert bist, aber da sagst du, dass es eher nicht der Fall ist, weil wenn man es auch mal in Deutschland vergleicht und vielleicht auch vielen anderen Ländern, war ja rein bis in die 90er Jahre irgendwie Homosexualität strafbar, das ist da eher dann ein Thema, was aber auch tabuisiert wurde, oder wie würdest du das einschätzen?
Ich bin da jetzt gerade nicht so krass in der Materie drin, weil ich mich eher mit der modernen Lage auseinandersetze. Ich müsste mich dann nochmal stärker mit informieren. Aber meiner Meinung nach war das nicht so krass wie in Deutschland. Es wurde halt einfach, glaube ich, nicht anerkannt. Einfach. Aber ja.
Aber ich glaube, selbst wenn es keine Fragen gibt, finde ich irgendwie, wir sind ja jetzt auch schon irgendwie eine Stunde mit der Folge, also was ja auch verglichen mit anderen Folgen sogar recht lang ist. Und ich finde irgendwie so ZuschauerInnen-Fragen als schönen Abschluss zu nehmen, dass wir vielleicht so langsam auch dem Ende hin uns neigen und so ein kleines Fazit machen. Also ich muss auf jeden Fall sagen, irgendwann nochmal vor Publikum.
Ja, sehr gerne irgendwann nochmal vor Publikum. Es hat Spaß gemacht mit euch sowieso.
Ich fand es auch sehr interessant. Vielleicht fangen wir nächstes Mal mit einem Thema an, was nicht krass so thematisch fordernd ist, dass halt vielleicht auch ein bisschen noch mehr Leute kommen.
Und ich habe ja jetzt auch schon viele Themen angeteasert, die für potenziell weitere Folgen spannend sein könnten. Also Stay tuned.
Ja, ich freue mich, dass ihr alle da wart. Ihr könnt gerne reinhören zum nächsten Podcast. Das ist jetzt für die Leute, die zuhören.
Ja.
Folgt uns auf YouTube, Instagram, Twitter, Spotify, Podbean. Ladet es runter, teilt es. Kommt in die Bibliothek, kommt ins Kuze. Bleibt politisch. Bleibt aktiv.